Echo in die Zukunft von David Dambitsch.
In seinem Leben ist er sowohl dem stumpfsinnigen Hass auf Juden als auch dem modernen Antisemitismus mehrmals nur mit knapper Not entkommen. Er machte es zu seiner Lebensaufgabe, die Verursacher zur Rechenschaft zu ziehen. Simon Wiesenthal gehörte mit seinem Dokumentationszentrum des Bundes jüdischer Verfolgter des Naziregimes in Linz, später in Wien, als Nazijäger zu den schillerndsten Figuren des 20. Jahrhunderts. Herzlich willkommen zum Tachles-Podcast Echo in die Zukunft.
Wenn jemand sich darauf beruft, dass er einen Befehl erhalten hat, Kinder oder Frauen zu erschießen, muss ihm vorgehalten werden, dass im Militärstrafgesetzbuch der Nazis der Paragraph 47, genau wie er noch zu Kaiserszeit existiert hat, unverändert geblieben ist. Und dieser Paragraph sagt, ein Befehl, der ein Verbrechen beinhaltet, darf nicht ausgeführt werden.
Zeitlebens bis zu seinem Tod 2005 in Wien setzte sich Simon Wiesenthal für die Wahrheitsfindung ein und ließ fadenscheinige Entschuldigungen nicht gelten.
Hier in der Bundesrepublik hat man Leute verschont, weil sie nicht fähig sind, beizuwohnen einer Verhandlung. Und da stellte sich heraus, dass manche von ihnen waren Ärzte, die noch jahrelang praktiziert haben. Das sind die Tücken der Demokratie, indem man einen oder zwei Ärzten glaubt und nicht wahr und einen Fall schließt. Aber Demokratie hat diese eine Fähigkeit. Wir haben das Recht, noch dazu zu lernen.
Simon Wiesenthal wurde 1908 in Bukatsch, damals Ostgalizien, heute Ukraine, geboren. Über die Zugehörigkeit seiner Heimat zu einem Nationalstaat sagte er gern, die Leute seien schlafen gegangen, ohne zu wissen, welche Uniform die Polizisten tragen würden, die sie am nächsten Morgen zu Gesicht bekämen. Polnische, russische, ukrainische oder österreichisch-ungarische. In Wiesenthals Elternhaus jedoch war man entschieden, man fühlte sich der deutschen Sprache und deren Traditionen verpflichtet. Vater Henschel Ascher Wiesenthal sorgte als Zuckergroßhändler für das Wohl der Familie. Als Reserveoffizier der österreichisch-ungarischen Armee für das seines Vaterlandes. 1915 fiel er im Ersten Weltkrieg. Da war sein ältester Sohn Simon gerade 7 Jahre alt. 5 Jahre später überlebte Simon Wiesenthal zum ersten Mal einen Angriff auf sein Leben, als marodierende russische Kosaken in seiner jetzt polnischen Heimat ein Pogrom anzettelten. Simon Wiesenthal bestand dennoch später die Matura, durfte aufgrund seiner Herkunft aber nicht im nahegelegenen Lemberg studieren, sondern musste stattdessen nach Prag umziehen. Er wurde Diplom-Ingenieur, heiratete seine Schulfreundin Sylla und eröffnete ein Architekturbüro in Lemberg, dem heute ukrainischen Florenz des Ostens. Doch bald schon durfte er aufgrund der antisemitischen Gesetze unter Stalin nur noch als Techniker arbeiten. Im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts wurde Lemberg in die ukrainische Sowjetrepublik eingegliedert, woraufhin sich Simon Wiesenthal dem polnischen Widerstand anschloss. Dadurch gelang es ihm, seine Frau mit einem falschen Pass vor antisemitischer Verfolgung zu retten. Er selbst geriet nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 schließlich in Lemberg in die Hände der deutschen SS und Wehrmacht. Eigentlich schon bereitstehend zur Erschießung, geriet er dann in die Todesmaschinerie des NS-Regimes und überlebte mehrere Konzentrations- und Vernichtungslager. Der israelische Historiker Tom Segev hat darüber 2010 in seinem Standardwerk Simon Wiesenthal die Biografie geforscht. Denn als Kämpfer für Gerechtigkeit ist die Welt Simon Wiesenthal nach dem Zweiten Weltkrieg hart angegangen.
Es gab fürchterliche Anschuldigungen. Er hatte furchtbar viele und sehr bittere Feinde. Der Bundeskanzler Kreisky hat ihm vorgeworfen, er sei bei der Gestapo gewesen. Mehrere Geheimdienste, die polnische, die Stasi, die KGB, haben alle versucht zu beweisen, dass er eigentlich bei den Nazis gearbeitet hat. Und das hat ihm fürchterlichen Schmerzen gegeben. Das hat überhaupt keinen Ansatz in der Wirklichkeit.
Simon Wiesenthal und seine Frau Züller haben insgesamt 89 Familienmitglieder in der Shoah verloren. Zu den bekanntesten Verbrechern des NS-Regimes, die Simon Wiesenthal half, dingfest zu machen, gehörten Adolf Eichmann, der als Organisator das Massenmorden verantwortet hatte, Franz Stangl, KZ-Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka, und Klaus Barbie, der Gestapo-Chef von Lyon. Insgesamt gelang es Wiesenthal, in über 1100 Fällen Nazi-Mörder vor Gericht zu bringen. Genug Stoff für das große Kino. 1989 wurde sein Leben in dem mehrfach preisgekrönten Film Murders Among Us, in Deutschland Recht, nicht Rache, mit Ben Kingsley verfilmt. Doch eigentlich taugte Simon Wiesenthal nicht als Heldengestalt. Tom Sigeff.
Er war auch streitsüchtig, er war rechthaberisch und er hat manchmal Feinde provoziert. Er hatte natürlich jede Menge von antisemitischen Schimpfbriefen bekommen. Und er hat der österreichischen Gesellschaft etwas sehr Schlimmes angetan. Er hat ihr einen Spiegel vors Gesicht gesetzt und als österreichischer Patriot versucht, die österreichische Gesellschaft von ihrem Antisemitismus zu retten. Das haben sie ihm sehr übel genommen.
Ich traf Simon Wiesenthal am 19. Januar 1992 in Berlin zum 50. Jahrestag der sogenannten Wannsee-Konferenz, während der die Organisation der Shoah zentral besprochen worden war. Am 20. Januar sollte die Lehr- und Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz feierlich eröffnet werden. Zu diesem Anlass war Simon Wiesenthal gekommen. Um 18 Uhr hatte eine Pressekonferenz in der Westberliner jüdischen Gemeinde zu Berlin stattgefunden. Danach sprachen wir miteinander. Bevor das Interview begann, erzählte mir Simon Wiesenthal von seinen unmittelbar zuvor bei einer Besichtigung der ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR gewonnenen Eindrücken. Das Haus in der Berliner Normannenstraße war bis 1989 Dienstsitz von Erich Mielke, dem Minister für Staatssicherheit. Heute befindet sich dort das Stasi-Museum, eine Forschungs- und Gedenkstätte. Bürgerrechtler hatten Simon Wiesenthal bei dessen Besuch Mielkes sogenannten Giftschrank gezeigt, einen persönlichen Tresor des Stasi-Chefs, in dem dieser NSDAP-Mitgliederakten der ehemaligen DDR-Regierungsmitglieder verwahrt hielt, um Druck auf Führungsmitglieder bei nicht parteikonformem Verhalten der zweiten deutschen Diktatur ausüben zu können. Im Gespräch ging es dann vor allem um die Neueröffnung des Lehr- und Gedenkortes Haus der Wannsee-Konferenz.
Herr Wiesenthal, Sie sind hier in Berlin aus Anlass des 50. Jahrestages der sogenannten Wannsee-Konferenz.
Ja, weil ich eingeladen wurde zu einem Vortrag heute Abend.
Genau. Ja. Wie kann es Nachgeborenen am ehesten gelingen, das Geschehen von damals annähernd zu begreifen, sich überhaupt davon eine Vorstellung zu machen, was damals geschehen ist? Ist so eine Gedenkstätte ein Mittel dafür?
Ich werde Ihnen sagen, ganz offen, mir wäre lieber gewesen, wenn diese Gedenkstätte im Zentrum von Berlin ist und nicht weit in Wannsee. Weil wenn jemand etwas wissen und studieren will, dann muss er mit einem Taxi fahren, muss 50 Mark ausgeben und Sie verstehen mich und verliert Zeit.
Ja.
Ich glaube, Sachen dieser Art gehören ins Zentrum, wo sie allen zugänglich sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei der Eröffnung von der Ausstellung waren. Ich bin überzeugt, hätte man sie gemacht im Zentrum von Berlin, wären 50 Mal so viele Leute gekommen.
Nun, aus Ihrer Erfahrung, wie können Nachgeborene heute das begreifen?
Es hängt, also, um die Sache zu begreifen, gehören drei Faktoren. Elternhaus, Kirche und Schule. Nur mit Hilfe dieser drei Faktoren können junge Menschen das begreifen. Aber sehr oft sagen die Eltern, ach, was brauche ich ihm erzählen, um ihm den Kopf zu... Auch unter Juden habe ich das erlebt, dass sie ihren Kindern nicht erzählen. Warum? Ach, ich habe selber genug gelitten, ich will nicht, dass mein Kind leidet. Und das ist falsch, absolut falsch. Und hängt davon ab, wo. In den Schulen haben wir ein Defizit. Warum? Weil in Schulen kommt das im Rahmen des Geschichtsunterrichtes. Und wer selber einmal studiert hat und im Gymnasium war, niemals wird das Geschichtsmaterial bis zu Ende durchgezogen. Bei mir, wie ich Student war, war es endete am Ende des vorigen Jahrhunderts. Und bei den anderen, ich weiß nicht, in welcher Zeit es bei Ihnen geendet hat in der Schule, in den 20er Jahren vielleicht.
Nein.
Und noch früher.
Ach,
noch früher.
Ja.
Sehen Sie, also nachdem das so ist, müssen die Schulen von sich aus die Sache also nach vorwärts nehmen und sagen, jene Sachen sind zwar historisch, aber... Diese Sachen, da lebt ja noch die Generation, die das erlebt und erlitten hat. Und von dem sollt ihr wissen. Das ist die Sache. Diese drei Faktoren sind sehr wichtig.
Recht, nicht Rache war immer Ihr erklärter Grundsatz.
Ja.
Die Opfer wie auch die Täter sind mittlerweile gemeinsam alt geworden.
Ja.
Inwieweit hat es Gerechtigkeit bzw. Recht gegeben bis jetzt?
Schauen Sie, Gerechtigkeit ist etwas, was nur ein sehr fernes Ziel ist. In dieser Richtung soll man gehen und man kann nicht alles erreichen. Alles, was ich mache, und das war mir bewusst von vornherein, dass die ungeheuren Verbrechen, die geschehen sind, können nicht bestraft werden. Das ist einfach, es geht nicht. Bestraft kann werden einer, der einen erschossen hat oder etwas gemacht hat gegen jemanden. Aber einer, der verantwortlich ist für 50.000 und bekommt dann eine Strafe und nach einer Zeit geht er nach Hause, dann muss man das umdenken in Tage oder Stunden pro Opfer. Aber eines ist wichtig. Auch wenn es so spät ist, und je später ist es wichtiger. Das ist eine Warnung an die Mörder von morgen, die vielleicht heute geboren sind, dass sie niemals ruhen werden. Schauen Sie, was ist meine Stärke? Meine Stärke ist wahrscheinlich, dass viele Leute in Südamerika oder in anderen Ländern überzeugt sind, dass ich viel mehr weiß, wie ich weiß. Und das werde ich niemals sagen, dass ich nicht weiß. Warum? Ich möchte Sie nicht von Ihrem schlechten Schlaf befreien. Und Ihre schlechte Schlaf ist ein Teil der Strafe. Und das soll man wissen. Schauen Sie, ich habe jetzt einen Fall. Der ist in Stuttgart vor Gericht. Der Mann wurde verhaftet 47 Jahre nach der Tat. In einer Entfernung von 11.000 Kilometer vom Ort der Tat. Der Mann ist jetzt 79 und muss sich verantworten für 3.500 Fälle, wo er etwa 30 persönlich nimmt. Er ist Pensionist und was wollte er? Er wollte in Ruhe sterben. Aber ich sage, wer in solche Verbrechen verstrickt war, hat das Recht verloren, in Ruhe zu sterben. Denn das, das ist das Einzige, was wir für die Zukunft tun können, dass die anderen sich beim nächsten Massenmord überlegen, und wann, was wird sein, wenn wir nicht gewinnen, dann muss ich flüchten und mich verstecken bis zum Ende meines Lebens.
Ja. Der ehemalige Staatsratsvorsitzende der untergegangenen DDR, Honecker, beruft sich jetzt im Blick auf seine Verantwortung für die Verbrechen im DDR-Regime auf sein Alter. Er will jetzt sogar seine Rente einklagen bei dem deutschen Staat. Wo liegt für Sie die Grenze? Wo wird es für Sie sinnlos, jemanden zur Verantwortung zu ziehen wegen seines Alters oder wegen seiner Gesundheit? Gibt es so etwas aus Ihrer Erfahrung mit Nazi-Verbrechen? Moment.
Alter hat keine Grenze. Wenn das Alter so einen beträchtigt, dass er überhaupt nicht einer Verhandlung folgen kann, dann werden ihm die Mediziner davon befreien. Aber der Befehlsgeber kann nicht ignoriert werden und die Ausführenden vor Gericht gestellt. Und dasselbe nicht wahr, wenn es geht um Krankheiten. Nur die Nazis haben mit allen gemacht, was sie wollten, egal ob sie krank war oder nicht. In einer Demokratie geschieht es nicht auf diese Weise. Schauen Sie, hier in der Bundesrepublik hat man Leute verschont, weil sie nicht fähig sind, beizuwohnen einer Verhandlung. Und da stellte sich heraus, dass manche von ihnen waren Ärzte, die noch jahrelang praktiziert haben. Sehen Sie, das sind die Tücken der Demokratie, indem man einen oder zwei Ärzten glaubt und nicht wahr und einen Fall schließt. Aber Demokratie hat diese eine Fähigkeit. Wir haben das Recht, noch dazu zu lernen.
Wenn man vergleicht, wie in Deutschland, im Deutschland der Nachkriegszeit, mit den Verbrechen der Nazis umgegangen wurde und wie jetzt mit der DDR-Vergangenheit verfahren wird, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten haben Sie festgestellt?
Schauen Sie, die meisten Verbrechen der Nazis sind während des Krieges begangen worden. Wir wissen nicht, wie die Stasi sich verhalten hätte während eines Krieges. Wie viel? Ich meine, die Leute, die unter Kontrolle, das war ja der perfekteste Polizeistaat. Sie verstehen mich. Man hat nicht alle 10,5 Millionen Parteigenossen vor Gericht gestellt, nur die, die in Verbrechen verwickelt waren. Sie verstehen mich? Wenn einer war Mitglied der SED, ansonsten hat er nichts gemacht, geschieht ihm nichts. Das ist es.
Im Moment ergießt sich über Deutschland wieder eine Welle des Fremdenhasses. Wie bewerten Sie diese Erscheinung?
Sehr negativ. Denn vor allem, schauen Sie, wer sind die Fremden hier? Da sind einige Millionen, die man hineingeholt hat, wo man dem millionsten Türken eine goldene Uhr am Flughafen gegeben hat. Warum? Weil auf diesen Fremden zum größten Teil war das Wirtschaftswunder aufgebaut und die Leute konnten. Dass später die Automation gekommen ist und man nicht mehr so viele Leute gebraucht hat, da ist das eine Milchmädchenrechnung, schmeißen wir die Fremden raus, dann haben unsere Leute Arbeit. Und das hat sich herausgestellt überall als falsch. Denn viele dieser Arbeiten, die die Fremden verrichten, will kein Deutscher selber tun.
Im Mai ist es 30 Jahre her, dass Adolf Eichmann in Jerusalem hingerichtet worden ist. Welche historische Bedeutung hat dieser Prozess?
Schauen Sie, es war gut, dass der Eichmann noch 15 Jahre nach dem Krieg gelebt hat. Er hätte erkennen, in Nürnberg verurteilt und hingerichtet werden und schon, da wäre der ganze Fall abgeschlossen. Und es war wichtig, dass er nach dem Ende des Kalten Krieges gefasst wurde. In der Zwischenzeit haben Millionen Menschen und auch Millionen Deutsche durch Filme, durch Bücher erkannt, was da geschehen ist. Und das hat eine kolossale Auswirkung gehabt in aller Welt. Und das hat auch beigetragen zur Festigung der Demokratie und überhaupt der Justiz in Deutschland, dass Leute begonnen haben, mehr an Recht zu glauben.
Abschließende Frage. Sie haben sich immer für eine Wahrheitsfindung jenseits der Ideologien, jenseits der Pauschalurteile eingesetzt. Woran haben Sie sich bei der Frage nach Schuld orientiert? Was war für Sie dabei die Messlatte?
Schauen Sie, erstens, wenn jemand sich darauf beruft, dass er einen Befehl erhalten hat, Kinder oder Frauen zu erschießen, muss ihm vorgehalten werden, dass im Militärstrafgesetzbuch der Nazis der Paragraph 47 genau wie er noch zu Kaiserszeit existiert hat, unverändert geblieben ist. Und dieser Paragraph sagt, ein Befehl, der ein Verbrechen beinhaltet, darf nicht ausgeführt werden. Und es gab genügend Offiziere und auch Einzelne, die sich darauf berufen haben und nichts ist ihnen geschehen. Das heißt, es gab eine Möglichkeit. Und Unkenntnis des Gesetzes ist ja bekanntlich, schützt nicht vor Strafe. Die Verteidiger der Angeklagten, viele Verteidiger, haben herumgesucht, wenigstens ein oder zwei Fälle zu finden, dass einer, der verweigert hat, einen solchen Befehl auszuführen, selber erschossen wurde. Er wurde nicht erschossen, er wurde an die Front geschickt. Na, an der Front waren Millionen Soldaten.